Sonja, wir sind im Internet umgeben von Informationen, die wir mit großer Vorsicht betrachten müssen. Und viele fragen sich, was kann man denn eigentlich noch glauben? Und wäre es da nicht an der Zeit für eine Art Bibliotheks-Revival, dass wir wiedererkennen, da gibt es noch vertrauenswürdige Orte der Wissensvermittlung?
Ja, natürlich würde ich das unterstützen. Wir sind ja hier tatsächlich in der Gertrud-Jünger-Bibliothek, gerade in der Gründung einer der größten eigenständigen Jugendbibliotheken Berlins. Und wir merken schon sehr stark, dass wir als Bibliothek ein Ort sind, der gesucht wird. Und wir verstehen uns da selber als einen Ausgangspunkt für Menschen, die Wissen suchen, die aber auch vielleicht auf der Suche sind nach einer Selbstverortung in einer unübersichtlichen Welt. Also ich denke schon, die Erfahrung zeigt, dass es einen großen Bedarf gibt an dem, was Bibliotheken sind und für die Gesellschaft leisten können.
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß! Welchen Informationen kann man eigentlich noch vertrauen? Diese Frage drängt sich immer mehr auf, wenn man im Internet und in den sozialen Medien unterwegs ist. Politische Akteure streuen Fake News. In den Kommentarspalten der sozialen Medien sind Bots unterwegs. Und seit neuestem wird das Internet von KI-Slop geflutet. Das sind von generativer KI erstellte Inhalte, die in Teilen fehlerhaft sind. Und ich selbst hatte letztens so einen Moment der Rückbesinnung. Ich habe ein kleines Projekt, ich zeichne Vögel, ich recherchiere dann dazu spannende Fakten und bastel ein schönes Plakat da draus und stelle das im Café bei mir um die Ecke aus. Also das heißt, dass ich in regelmäßigen Abständen im Netz nach Grünspechten, Rotkehlchen und so weiter suche. Und mir ist von Suche zu Suche aufgefallen, dass es auch beim Thema Vögel immer mehr KI-generierte Inhalte im Netz gibt. Und dann stoße ich auf Webseiten, die haben massig Artikel zu verschiedenen Tieren. Und wenn man dann auf das Rotkehlchen zum Beispiel geht, dann sieht man, keines der Bilder in diesem Artikel zeigt wirklich ein Rotkehlchen. Das sind KI-generierte Bilder von Vögeln, die dann irgendwo an irgendeiner Stelle ein bisschen rot sind, aber eben keine Rotkehlchen. Und wenn man sich die Texte dann auch genauer anguckt, dann entdeckt man auch in den Texten Fehler und kann dann natürlich annehmen, dass die KI generiert sind. Und dann wurde mir klar, selbst bei so einem vermeintlich harmlosen Thema wie einem Rotkehlchen, da kann ich mich gar nicht mehr aufs Internet verlassen oder ich muss halt ganz genau wissen, wo ich im Internet danach suchen kann. Und das hat mich ziemlich frustriert und dann fiel mir ein, dass ich ja früher in solchen Fällen, wenn ich was wissen wollte, in eine Bibliothek gegangen bin. Und dann habe ich das einfach wieder gemacht. Ich bin in eine Bibliothek, in meine Bibliothek gegangen und habe mir ein Buch über Vögel ausgeliehen und dann habe ich da halt reingeguckt. Und ja, ich habe mich halt gefragt, sollten wir jetzt eigentlich wieder anfangen, mehr unsere Bibliotheken wahrzunehmen und sie zu nutzen? Und dann kam gleich die nächste Frage, wie agieren Bibliotheken eigentlich in dieser massiven Veränderung unserer medialen Welt? Können die uns behilflich sein, uns da durchzumanövrieren? Und wie stellen die eigentlich sicher, dass die Bücher in ihren Regalen frei sind von Fakes und von KI-Inhalten? Und meine Suche hat mich zu Sonja Schillings geführt. Sie ist Medienpädagogin und arbeitet an der Gertrud-Junge-Bibliothek in Neukölln. Und hier bin ich jetzt. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, willkommen in einer Podcast-Bibliothek.
Das war mir natürlich sehr sympathisch.
In der Bibliothek der guten Ideen. Und ich würde zu Beginn gerne eine persönliche Frage stellen. Also wenn wir jetzt ein Buch aufschlagen, das deine Biografie ist, finden wir in deiner Biografie eine Geschichte, die uns zeigt, woher deine Begeisterung für Bibliotheken kommt?
Naja, eine Geschichte ist bei Bibliothek schwierig, weil wenn du das wirklich so im Sinne von Büchern und Storytelling siehst, dann ist ja relativ schnell klar, dass so eine Bibliothek eigentlich kein Akteur ist wie so eine Schule oder ein Bezirksparlament oder sowas, sondern es ist ein Setting. Ein Ort, in dem Dinge passieren. Mhm. Die Idee ist, man geht rein und kommt verändert wieder raus. Zum Positiven verändert.
Mhm. Das ist eigentlich also so geht's dir.
So geht's mir. Mhm. Und was da passiert, das ist für mich ganz schön auf den Punkt gebracht worden. Ich habe mal eine Interviewreihe geführt mit Bibliotheksmenschen, die halt diese digitale Transformation in der frühen Zeit, also wo es dann überhaupt das losging mit E-Books und so weiter, die das so mitgeprägt haben, die auch in dem Kontext so Self-Publisher, Anbieter in der Bibliothek auch verfügbar gemacht haben und so weiter. Also, und in einem dieser Interviews hat Jamie LaRue, das war einer meiner Interviewpartner, halt gesagt, für ihn ist eine Bibliothek ein Ort der Serendipitous Discovery. Und Serendipity bedeutet mehr oder weniger glückliche Fügung. Mhm. Und Discovery natürlich Entdeckung. Und das ist eigentlich auch wirklich, das war für mich eigentlich sehr einprägsam. Eine Bibliothek ist ein Ort, wo man Dinge findet, von denen man vielleicht noch nicht mal wusste, dass man sie gesucht hat.
Das kann ich teilen, ja.
Und das ist es auch geblieben. Und das ist ein Ort der Begegnung, die man so nicht vorausgesehen hat. Es ist ein Ort der Recherche, wo man eben Dinge findet, mit denen man vielleicht so auch nicht gerechnet hat, wo man Wege findet, die man vielleicht so nicht gegangen wäre, wenn man nicht drauf gestoßen worden wäre, wo man sich ausprobieren kann, wo man vielleicht auch einfach mal alleine mit sich sitzen kann und einfach mal gucken kann, wenn meine Gedanken mal ihre Ruhe haben und ich nicht so getrieben hier bin und noch den nächsten Kaffee bestellen muss oder hier irgendwie beschult werde. Wenn ich mal wirklich für mich bin, wo komme ich denn dahin gedanklich? Also all diese Dinge sind halt bei uns möglich. Und deswegen ist das nicht eine Geschichte, sondern die Geschichte ist nie auserzählt. Wir bleiben halt auch. Wir sind beständig einfach da. Wir sind alt. Und wir gehen in die Zukunft weiter. Wir sind eine Langzeitinstitution.
Okay, ich würde aber trotzdem gerne noch was wissen, was vielleicht etwas persönlicher ist. Gibt es eine Bibliothek, mit der du besonders viel verbindest und warum?
Da muss ich leider die langweilige Antwort geben, dass das die Bibliothek ist, in der ich gerade arbeite.
Okay.
Die Gertrud-Junge-Bibliothek, und zwar, ich komme ursprünglich aus dem Wissenschaftsbereich und dann aus dem Projektmanagement. Und was mich da immer so ein bisschen gestört hat, war, dass die Beiträge, die man macht, einfach auch relativ schnell verpuffen. Also man hat so viel Arbeit beispielsweise in so ein Projekt gesteckt und dann macht man das und es ist auch toll und es wird angenommen und dann nach einem halben Jahr ist alles wieder vergessen, als hättest du es nie gemacht. Und dieses Projekt, diese Gertrud-Junge-Bibliothek, das, was wir hier aufbauen, das ist nachhaltig. Das ist das Tollste, was ich je gemacht habe, weil ich einfach glaube, dass es erstens für die Gesellschaft wirklich relevant ist, für die Leute, die hier wohnen, ganz konkret relevant ist. Und weil man irgendwie auch das Gefühl hat, das, was man gestaltet, die Energie, die man reinsteckt, die ist gut verwendet, die ist für unsere Demokratie und für unsere sich ja wirklich in der Umbruchphase befindenden Gesellschaft einfach auch ein Beitrag, wo man sagen kann, okay, das macht Sinn.
Wir werden auch noch mal eine Frage mit reinnehmen, die noch mal genauer darauf eingeht, dieses Thema, warum genau hier eine Jugendbibliothek und was das bedeutet. Da kannst du dann auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir hatten ein Vorgespräch und da hast du mir gesagt, dass wir für dieses Gespräch das Wort Information noch mal genauer definieren müssen und dass wir schauen müssen, wie sich Informationsvermittlung verändert hat. Also es gab ja die Veränderung von der Zeit vor dem Internet zur Zeit mit dem Internet und dann haben wir noch mal aktuell eine ganz starke Veränderung. Was sollten wir wissen, deiner Meinung nach?
Ja, also grundsätzlich muss man schon sagen, dass wir ja einfach keinen richtigen Konsens mehr haben bei den ganz tiefen Grundbegriffen, was Information ist. Und grundsätzlich Information kann im Prinzip alles sein. Jeder Input, jede Wahrnehmung, alles kann im Prinzip Information sein. Und was es dann zur Information erst macht, ist unsere Möglichkeit, also erst das wahrzunehmen und dann es eben auch einzuordnen. Und das in einen Gesamtzusammenhang, in ein Muster zu setzen, das macht einen Input zur Information. Und dafür haben wir halt Traditionen etabliert. Und die kommen halt von den frühen Massenmedien, natürlich besonders das Buch, das ist das mit Abstand älteste Massenmedium, dann Radio, Kino, Fernsehen, so diese ganzen Sachen. Aber die haben alle eins gemeinsam, die sind so Sender-Empfänger. Geschichten.
Information geht in eine Richtung.
Information geht in eine Richtung. Einer spricht, die anderen hören zu und machen sich sozusagen unter sich nochmal vielleicht ihren Reim drauf. Und wenn sie aber darauf antworten wollen, ist halt ziemlich kompliziert. Und eigentlich, und das ist halt insofern auch schön und wichtig immer gewesen und hat große demokratisierende Wirkungen entfalten können, weil es auch eine gewisse Verbindlichkeit des gesprochenen Worts beispielsweise gab. Wenn ich vor 10 Jahren irgendwas gesagt habe, eine Position vertreten habe, dann konnte man das 10 Jahre später zum Beispiel noch nachvollziehen und auch nachsehen, wie hat sich eine Position vielleicht entwickelt, kann Widersprüche oder Entwicklungen halt auch nachzeichnen, verstehen, nachvollziehen, was ist da eigentlich passiert. Und eigentlich war das Internet grundsätzlich eine ganz tolle Erweiterung dieser medialen Landschaft, weil das Internet ermöglicht hat, zurückzusprechen und eigene Positionen daneben zu stellen, auch ins Gespräch zu treten mit viel weniger Barrieren, als man das vorher hatte. Deswegen war das ursprünglich ja auch so eine große Freiheitsbewegung, überall, in allen Richtungen. Und das hat sich natürlich dann, weil natürlich auch eine Infrastruktur dahinter sitzt, die teuer ist und die irgendjemand besitzt, die aber privatwirtschaftlich in der Regel verwaltet wird und außerstaatlich halt wirklich zentrale gesellschaftliche Strukturen aufsetzt, hat sich das halt schon in teils extrem undemokratische Richtungen entwickelt oder tut es jetzt auch.
Ich denke jetzt gleich an sowas wie Facebook, wenn du das jetzt beschreibst.
Ja, natürlich. Ja. Social Media, aber Facebook ist ja auch nur eine Oberfläche.
Ja.
Ich will da jetzt nicht zu tief reingehen und da jetzt rumnörden. Also der Punkt ist jetzt an dieser Stelle einfach, in den letzten Jahren, seit es einfach das Internet überhaupt gibt, gab es da einfach schon ganz viele Epochenbrüche innerhalb. Mhm. Ne? Und das Größte und Wichtigste ist sicherlich die Entwicklung mit KI, die jetzt schon zu wahnsinnig vielen Umbrüchen führt und diese ganze Internetkultur, wie sie war, auch schon wahnsinnig verändert, die auch mehr noch in diese undemokratischen Tendenzen hineinfüttert, weil die erste undemokratische Tendenz, die da wirklich wichtig ist, ist, dass es jetzt wieder Herrschaftswissen gibt. Mhm. Also beispielsweise, ich habe einen tollen Vortrag gehört auf der Republika letztes Jahr. Da wollten welche mal rausfinden, hört uns eigentlich unser Handy ab? Und die haben da wirklich eine Forschergruppe gehabt. Das konntest du nicht rausfinden, weil das halt Unternehmensgeheimnisse sind oder kommst du nicht ran, du kommst nicht an die Algorithmen ran, du kannst nichts mehr nachvollziehen. Und es gibt immer größere Bereiche, zentrale gesellschaftliche Bereiche, die einfach von Herrschaftswissen durchsetzt sind und das ist natürlich ein Demokratieproblem ab einem bestimmten Punkt. Und wenn man jetzt KI nimmt, da wissen wir natürlich noch überhaupt nicht, in welche Richtung das geht, welche Auswirkungen das hat, das können wir einfach zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht sagen und ich ja schon gleich gar nicht. Aber was man schon sagen kann, ist, dass in der Nutzung, die man jetzt so sieht, zum Beispiel, wenn man hier jetzt in der Bibliothek Rechercheschulungen durchführt und da so mal ein bisschen reinpiekt an verschiedenen Stellen, sieht man schon, dass sich auch die Informationsquellen dadurch schon wieder verengen. Also diese Breite an Informationsquellen, die das Internet eigentlich aufgesprengt hat, hat sich jetzt zum Beispiel durch Chatbots auch wieder total verengt. Und scheint da auch weiter dabei zu sein, da also auch relativ viel einfach entweder hinter Paywalls verschwinden zu lassen oder halt ganz obsolet zu machen. Mhm. Und da, also grundsätzlich kann man wahrscheinlich einfach festhalten, dass wir in einer Umbruchphase sind, einem wirklichen Epochenbruch in unserem Verhältnis zu Informationen, weil das, was du mit deiner Anfangsgeschichte mit den Rotkehlchen erzählt hast, diese Unsicherheit, was ist denn jetzt eigentlich Realität und was ist einfach nur manipuliertes, zusammengemixtes, irgendwie random mir in den Weg geschleudertes Material? Ist das verlässlich, was ich sehe oder nicht? Kann ich da erwarten, dass es da einen Konsens gibt oder nicht? Das sind alles Fragen, die sind viel, viel schwieriger zu beantworten inzwischen.
Ja, und ich meine, mich hat es in dem Fall auch so schockiert, weil ich dachte, das ist jetzt ein Thema, was nicht so angreifbar ist oder was irgendjemand, also ich frage mich letztendlich, wer hat denn ein Interesse daran, dass man nicht mehr herausfindet, wie ein Tier aussieht? Also wenn sich das sozusagen vermehrt im Netz, dann kann man am Ende sagen, okay, du kriegst einen Haufen Bilder. Und wird mein Kind irgendwann noch im Internet herausfinden, verlässlich, wie Vogel X aussieht oder so?
Ja, aber genau das ist ja auch schon der erste Fehler, den man mit einer Maschine macht, irgendwie ein Interesse zu unterstellen. Mhm. Das ist ja auch schon so ein Ding, an dem wir als Menschen schon scheitern. Ne? Mhm. Wir erwarten, und das ist auch von unserer Mediengeschichte her, so, deswegen war mir so wichtig, auch mal wirklich vom Buch her anzufangen, vom, was weiß ich, 18. Jahrhundert. Ne? Aber das Ding ist halt, man kann nicht mehr unbedingt ein Interesse sehen. Man kann nicht mehr unbedingt voraussetzen, dass das, was man da vor sich sieht, dass da eine Intention dahinter steckt. Oder wenn es eine Intention gibt, dass die was mit dieser spezifischen Aussage zu tun hat. Das ist halt echt auch die Schwierigkeit. Wir haben es hier eben auch tagtäglich mit nichtmenschlichen Akteuren zu tun im Internet, für die wir gar keine Handlungsmuster haben und gar keine Umgangsmuster haben. Das begegnet uns jetzt zum ersten Mal überhaupt. Und deswegen muss ich da erst einen Umgang mit herausbilden. Und da wird man ganz viele Fehler machen. Da werden wir alle ganz viele Fehler machen. Wir werden da unendlich viel experimentieren und zuhören und ausprobieren und einfach mal gucken müssen, wie wir uns da verhalten.
Für mich war aber der Gedanke, dass das zumindest für mich ein Zurück zu Bibliotheken bedeuten kann, eigentlich ein sehr schöner. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wie gehen denn Bibliotheken eigentlich mit KI-Inhalten um, mit diesem KI-Slop? Weil es gibt ja auch heute schon Autorinnen und Autoren, die mit KI arbeiten und ganze Bücher auch erstellen lassen und die ja auch sogar erfolgreich verkaufen. Und da wäre jetzt erstmal meine Frage, wie wählt ihr denn vor diesem Hintergrund Medien aus?
Ja, also grundsätzlich kooperativ, immer, auch immer schon. Also das war noch nie so in Bibliotheken, dass da einer im stillen Kämmerchen gesessen und gesagt hat, hier werde ich mal meinem Geschmack entsprechend die Öffentlichkeit ausstatten. Eine öffentliche Bibliothek, gerade so eine kleinere Zweigstellenbibliothek, wie wir das sind, hat einfach auch den Auftrag, die Sachen einzukaufen, die relevant sind für die Leute, die da wohnen. Und wir sind unserem institutionellen Auftrag nach für alle da, also alle Altersgruppen und eben auch möglichst alle Interessen, soweit wir merken, da ist ein Bedarf da. Das heißt, wir sind von vornherein darauf angewiesen, mit Leuten zusammenarbeiten, die das besser beurteilen können, als wir im Zweifelsfall und dann beurteilen zu können, na, funktioniert das, funzt das, entspricht das unseren Standards, ne? Und wir können natürlich auch in die Produktionsbedingungen von Verlagen nicht hineinsehen. Also es kann sein, dass bei uns auch Sachen im Bestand sind, die KI-generiert sind, zu teilen, wo vielleicht das Lektorat an eine KI ausgesourced worden ist, das weiß man ja nicht, oder wo das Cover KI gestaltet ist oder sowas in der Richtung. Ne? Also das sind auch Sachen, da kann man jetzt so nicht reingucken. Wir sind natürlich vom Menschen für den Menschen da. Also das ist ja auch unser Job als Bibliothek. Von daher, soweit wir können, versuchen wir das sorgfältig zu prüfen, auf den Rat von Institutionen und Menschen zu hören, denen wir vertrauen, und versuchen da eben möglichst seriös das abzubilden. Wir sind ständig in Kontakt miteinander und mit anderen Bibliotheken, machen Fortbildungen, sind im Gespräch mit Trägern oder Vereinen, die da tolle Arbeit machen und uns natürlich auch Inspirationen geben. Also so müsste man das wahrscheinlich beantworten.
Ja. Welche Rolle spielen die Nutzerinnen und Nutzer? Also inwiefern holt ihr die mit rein bei der Auswahl?
Also wir haben zum Beispiel in der Jugendbibliothek Partizipationswende, was ein fancy Name ist für Poster, wo man halt draufkritzeln kann, was man gerne hätte. Und das kaufen wir auch. Wir gucken natürlich auch auf die Ausleihzahlen. Also wenn wir hier Bücher haben, die hier über 10 Jahre schon stehen, kein Mensch hat sie hier ausgeliehen, wir haben nur begrenzt Platz, dann werden die makuliert, also aus dem Bestand genommen und verschenkt. Mhm. Wir haben einen Büchertausch, da packen wir die rein. Mhm. Da können Nutzer auch selber Bücher reinpacken. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, wie die Nutzer und wir in Kontakt treten über die Medien.
Ja. Und nochmal allgemeiner zum Thema jetzt KI-Nutzung in der Literatur. Inwiefern können oder müssen wir das eigentlich jetzt in Zukunft akzeptieren, dass KI bei der Produktion von Literatur eine Rolle spielt? Wo ist KI nützlich? Wo muss sie vielleicht einfach nur transparent sozusagen eingesetzt werden? Und wo würdest du sagen, ist es sehr problematisch?
Ja, also was ich zum Beispiel total witzig finde, ist so digitale Lyrik. Das geht so fast schon in Richtung Gesellschaftsspiel, wenn man sowas macht. Also diese Lyrik-Prozesse, wo die dann halt irgendwie mit Python dann rumspielen und irgendwelche Prompts da reinpacken und daraus dann lyrische Texte entstehen. Und dann machen die auch total viele Workshops, diese LyrikerInnen. Und wie gesagt, das hat dann schon wirklich so den Vibe von einem Gesellschaftsspiel. Mhm. Und das haben wir uns auch tatsächlich, da haben wir uns so ein bisschen was von abgeschnitten in unseren eigenen Workshops. Also diese Methode macht auch Spaß und macht auch Sinn. Um sich spielerisch zu nähern, der KI als Werkzeug, denn so sollte sie verstanden werden. Wo es echt problematisch wird, und da waren wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle in unserem Gespräch, ist halt da, wo man sich mit einer Haltung auseinandersetzen will. Weil das ist auch so ein Bias, den wir haben. Wir erwarten eigentlich in einer Äußerung eine Information. Wir erwarten, dass das eine Haltung widerspiegelt. Wir erwarten, dass das zum Beispiel auch eine Haltung von Wissen und Autorität widerspiegelt. Dass ich mir anmaßen kann, über dieses Thema was zu sagen. Und das dann auch mit entsprechender Sicherheit vortrage, dass das halt so ist. Aber eine KI hat keine Haltung. Und da wird es dann schwierig. Da wird es dann problematisch. Also ich möchte bitte, wenn ich eine Haltung zu einer Gesellschaft formuliert sehen will, dann möchte ich die auch von einem Menschen hören. Und ich möchte auch den Menschen darauf festnageln können, dass diese Haltung vertreten worden ist. Ich möchte da eine Verbindlichkeit sehen. Ich möchte da eben auch eine Verantwortung sehen. Und diese Verantwortung fehlt der KI.
Was würdest du denn sagen, merkt ihr denn, dass sich jetzt gerade ein paar mehr Menschen wieder auf den Weg in die Bibliothek machen, um genau diesen Ort zu finden, wo man dann verlässliche Informationen hat, wo man weiß, da steckt also noch ein Mensch dahinter? Oder dass sie vielleicht sogar Orte suchen, so wie es mir ja auch so ein bisschen geht. Also so Orte, an denen man Informationen zu sich nimmt, aber nicht in so einer Dauerbeschallung, wie es so in Medien, in sozialen Medien stattfindet, sondern einfach in einer ruhigen Atmosphäre sich tiefergehend mit einem Thema zu beschäftigen. Merkt ihr diesen Wandel auch so im Publikum, hier oder in anderen Bibliotheken?
Ja. Also man merkt ja grundsätzlich, dass dieses Bedürfnis dieser Dauerauseinandersetzung, sich da so ein bisschen abzukoppeln, dass Leute schon anfangen zu berichten, ja, es hat schon so ein bisschen Suchtpotenzial, diese ganzen Sachen, es ist auch nicht mehr schön immer. Und da ist manchmal die Bibliothek einfach ein niedrigschwelliger Weg, sich da mal so ein bisschen abzukoppeln. Aber diesen Kausaleffekt an sich, den können wir jetzt nicht wie so eine Massenbewegung feststellen. Das kann man vielleicht in der Sauna.
Das hast du mir vorab schon erzählt, dass du findest, die Sauna ist so ein spannender Ort für, wenn man mal sozusagen so Ruhe und Informationsfreiheit fast so ein bisschen sucht.
Ja, also da sind keine elektrischen Geräte. Ich habe noch nie so viele Menschen einfach random lesen sehen wie in der Sauna. Das war für mich total lustig. Also jedenfalls in den letzten Jahren nicht. Wir stellen aber schon fest, dass dieser analoge Ort, den wir in der Bibliothek bieten, sehr gerne genutzt wird. Mhm. Aber das hat nicht nur damit zu tun, dass das ein Ort der Informationsgewinnung ist. Ich glaube, das ist tatsächlich oft sekundär schon fast. Das ist dann so eine Sache, wenn man sich erstmal akklimatisiert hat. Mhm. Denn das ist eigentlich der erste Schritt. Und da ist auch bei uns als quasi Erstbegegnung mit dem Bibliothekarischen, weil wir sind ja Nachbarschaftsbibliotheken. Wir sind nicht die wissenschaftlichen Bibliotheken, wo man wirklich hingeht und sagt, so, jetzt recherchiere ich mir mal den Tag ab, so, geil. Mhm, ja. Das ist bei uns jetzt eigentlich nicht so das Publikum. Bei uns tasten sich die Leute ran an einen Raum, in dem das möglich ist, aber nicht muss. Bei uns hat auch Informationen, gibt es ganz viele Arten, das zu machen. Aber bei uns ist eigentlich vor allem wichtig, hier ist ein Raum. Das ist ein öffentlicher Raum, das ist ein geschützter öffentlicher Raum, super wichtig vor allem für die Jugendlichen und Kinder und Familien. Und hier kann ich einfach, ohne dass ich jetzt was dafür bezahlen muss, ohne dass irgendjemand jetzt irgendwie was von mir unbedingt will, kann ich mich erstmal aufhalten, wenn ich mich hier irgendwie merke, hier ist eine Veranstaltung, da kann ich da einfach kostenlos mitmachen, ich kann mich beraten lassen, ich kann vielleicht hier glückliche Fügung mäßig einfach auch was finden, aber grundsätzlich ist es einfach ein Ort, der für mich ist, ohne dass ich jetzt was dafür tun muss, einschließlich, dass ich nicht unbedingt nach Informationen suchen muss, wenn ich hier auftauche, sondern vielleicht ermöglicht mir dieser Ort, und das wäre auch meine Hoffnung, einfach in so einem total getriebenen Lebensstil, den einfach viele heute haben, ob sie sich das jetzt ausgesucht haben oder nicht, einfach mal einen Ort zu sein, wo ich die Chance habe, mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich wissen von der Welt? Wo will ich mich eigentlich verorten in der Welt? Kann ich vielleicht mal 5 Minuten Ruhe haben und mich mal sortieren, damit ich dann entweder hier oder vielleicht auch anderswo mich da mal dran setzen kann? Also wir verstehen uns auch so ein bisschen als so ein Backoffice. Die spannenden, glamourösen Sachen passieren nicht bei uns. Bei uns passiert aber die Möglichkeit, das zu machen. Und dann passieren auch solche schönen Sachen, wie zum Beispiel wir hatten mal einen super, super, ja, also da war nichts los, ja, in der Jugendbibliothek, keine Sau war da. Bis auf so eine Gruppe Mädchen, die sich dann im Gruppenarbeitsraum hingesetzt haben, um zusammen zu lernen. Und weil da kein Mensch war, haben die dann angefangen, irgendwie zu lernen und in den Pausen dann irgendwie so zu tanzen und haben da irgendwie einfach, und man hat auch irgendwie gemerkt, die haben so eigentlich gar keine Möglichkeit, mal so eine kleine spontane Küchenparty, wie man es in der WG früher gemacht hat, also so kleine Privatparty mal zu machen, wo sie einfach mal so spontan in Singen und Tanzen ausbrechen, weil werden halt oft als störend empfunden oder es sind sowieso so viele Leute da und man muss sich immer um alle herum arrangieren. Und meine Hoffnung wäre auch, dass Bibliotheken Orte sind, wo man mal auch Situationen erlebt, wo man sich mal nicht um jemand anderen rumarrangieren muss, wenn man eigentlich Dinge tut, die total wertvoll sind, die für das eigene Werden auch wichtig sind.
Ja, und das geht ja jetzt schon da rein in dieses ganze Konzept von dieser Jugendbibliothek. Ihr seid hier in Neukölln und ihr habt gemerkt, ihr müsst für Jugendliche einen besonderen Ort schaffen, weil eine Erwachsenenbibliothek, das spricht die nicht an, da würden sie nicht hingehen. Also deshalb, und ihr seid jetzt seit einem Jahr hier, quasi vor einem Jahr habt ihr eröffnet, habt ihr gesagt, wir wollen das hier machen und du hast mir auch schon vorab gesagt, ihr musstet auch erstmal rausfinden, was brauchen die denn hier? Wie müssen wir das hier alles aufbauen und wie soll eigentlich eine Jugendbibliothek in Neukölln sein? Was habt ihr denn schon gelernt in dem Jahr?
Na, also Jugendliche sind ganz grundsätzlich gesprochen in öffentlichen Bibliotheken eine Zielgruppe, die wir erreichen möchten, aber sie sind eigentlich immer stiefmütterlich aufgehoben. Weil im Kinderbereich, in dem Familienbereich, da wollen sie selber nicht mehr sein. Also da stoßen die sich ab, dann gehen sie vielleicht in den Erwachsenenbereich. Aber da fangen dann tatsächlich gar nicht die Jugendlichen, sondern eher die Erwachsenen an, ein bisschen rumzustänkern. Und die werden dann halt auch irgendwie, weil das auch eine schwierige Zielgruppe ist, das verändert sich laufend, was bei den Jugendlichen tatsächlich zieht, was die wirklich brauchen, was die suchen, wofür die sich interessieren vor allen Dingen. Aber wir haben halt festgestellt, und da gehen wir auch schon wieder in das Thema Medienpädagogik, also der tatsächliche zentrale Impuls war auch, was uns hier aus der Nachbarschaft gespiegelt worden ist, zum Beispiel von Lehrkräften. Denn die hatten Corona mitgemacht mit den Jugendlichen. Die haben also einfach mal flächendeckend in die Arbeitsräume der Jugendlichen zu Hause geguckt. Die haben halt einfach kaum Privatsphäre und die haben wenig Platz, wenig Ressourcen.
Also ich kann mir das dann vorstellen, dass für die, wenn die nach Hause kommen und dann nach Hausaufgaben zu machen sind, finden die da eigentlich gar keinen Raum für sowas.
Ja, also Wohnungsnot in Berlin ist halt real. Ne? Ja. Welches Kind hat denn heutzutage, gerade wenn es Geschwister hat, noch ein eigenes Zimmer zum Beispiel? Ne? Wo willst du dich denn treffen als Jugendlicher mit deinen Freunden, wenn du dich mal einfach so zusammenschnacken willst, ohne dass deine Mutter ständig durchs Bild rennt? Oder wenn du mal zusammen lernen willst, da gibt es ja wenig Räume. Da gibt es halt im Sommer, okay, ne? Da gehst du vielleicht in den Park, aber was ist denn die ganze andere Zeit? Und wenn, da hast du dann immer noch keinen Drucker dabei. Ne? Die versuchen ja auch wirklich was aus sich zu machen. Also die Jugendlichen, die bei uns sind, die sind da auch wirklich aus einem Grund. Die wollen was vom Leben, die wollen. Und die brauchten einfach nur einen Platz. Und wir haben halt gemerkt, ey, bei einer Jugendbibliothek, da brauchst du Tisch, da brauchst du Stuhl, da brauchst du WLAN und dann brauchst du erstmal ganz lang gar nichts. Deswegen haben wir haben ja dieses Projekt, also wir haben die Räume bekommen und dann haben wir halt so Kubistmittel bekommen, das sind Europamittel. Kultur und Bibliothek im Stadtteil ist die Förderlinie. Und die haben wir bekommen, um die Bibliothek zu ertüchtigen. Und eigentlich hätte das zu Projektende dann eröffnet werden sollen, feierlich. Wir haben das schon im Prinzip nach dem ersten Jahr eröffnet, weil wir dachten, ey, bevor wir den Leuten jetzt 2 Jahre noch die Räume vorenthalten, nur weil wir da jetzt noch keine Malerarbeiten gemacht haben oder so, ne, dann ist doch egal. Und die wird jetzt schon genutzt. Also kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, dass die noch im Werden ist. Und es hat uns sogar total geholfen, dass die Jugendlichen im Prinzip von vornherein schon da waren, weil wir so einfach auch gleich gucken konnten, taugt das was wir hier aufstellen? Wie verteilen wir die Räumlichkeiten? Wo sind Gruppen? Wo sind Einzellernbereiche? Wo sind mal so Rückzugsbereiche? Wie machen wir das? Wie verteilen wir das um? Wir haben da ganz viel umgestellt, einfach nur, weil wir beobachten konnten, wie die Jugendlichen sich im Raum verhalten. Ja. Wir haben Sofas dahin gepackt an Stellen, wo wir gar keine Sofas geplant waren, weil die Jugendlichen, als wir da einmal aus Versehen ein Sofa hingestellt hatten, weil es im Weg war, und dann kam das weg und die Jugendlichen so, Sofa ist weg. Und wir so, okay, wir stellen es wieder hin. Okay. Also das ist für uns einfach auch total wichtig. Mhm. Der Raum ist ja nicht für uns. Mhm. Wir machen das ja nicht als Selbstzweck, weil wir denken, ja, also wir als Bibliothek brauchen jetzt für unser Profil jetzt irgendwie eine Jugendbibliothek. Nee, das machen wir ja wirklich für diese Jugendlichen, für diese jungen Erwachsenen, dass die halt da einen Raum haben, und die stromern ja auch durchaus ein bisschen durch die Gegend nachmittags, und wenn sie da halt eben auch in der Bibliothek sitzen können und deren Eltern das zum Beispiel auch wissen, dann fühlen die sich vielleicht auch ein bisschen wohler manchmal. Mhm. Ne? Also auch das ist eine Sache. Wir sind halt ein respektabler Ort.
Ja, gut. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, und eigentlich wäre es fast ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, aber der Aufhänger hier ist ja tatsächlich diese Frage nach dieser medialen Veränderung, die wir gerade haben, und welche Rolle Bibliotheken da spielen können. Und es gibt ja diverse Schulungen, Workshops, auch hier in der Bibliothek wie in anderen Berliner Bibliotheken, und da würde ich jetzt gerne mal mit dir reingehen. Und natürlich gestartet dann hier bei dem, wie ihr mit Jugendlichen hier arbeitet. Die wachsen in dieser Medienrealität auf. Welche Fragen haben die an euch? Wo brauchen die Hilfe?
Ja, also auch da geht es erstmal noch ganz woanders los. Mhm. Unser erster Eindruck, wenn sie tatsächlich auf uns zukommen und was wissen möchten, ist erstmal, die möchten wissen, ob sie hier willkommen sind. Weil deren Grunderfahrung, also von Jugendlichen, ist ja oft im öffentlichen Raum, dass sie halt so ein bisschen mehr geduldet sind. Und man will sich versichern, das erleben wir recht häufig, dass sie sich auch richtig verhalten. Weil das wird auch oft unterschätzt, wie sehr viele Jugendliche das eigentlich möchten. Ne? Die möchten ja einfach auch wirklich es richtig machen, was aus sich machen, sich verorten. Und sind aber noch ganz unsicher, wie hier die Spielregeln sind. Wenn sie das rausgefunden haben, dann kommt man dann eher so dahin, dass man vielleicht auch noch mal eine weiterführende Frage bekommt. Dann kann es halt passieren, dass die dann halt auch echt so abgründige Fragen stellen, wie ob sie vielleicht mal unser Auge abfotografieren könnten, weil für jeden Irisabdruck kriegen sie von irgendeinem shady Internetanbieter irgendwie Geld. Ne?
Okay.
Das mussten wir auch erst mal recherchieren, das ist wirklich shady. Und das haben wir jetzt einmal zusammen recherchiert, und das sind dann Lerneffekte, die man gemeinsam macht. Und das ist auch tatsächlich etwas, was wir in den Rechercheschulungen total oft erleben. Die stoßen im Internet auf irgendwas, ne? Und wollen da jetzt eine Einordnung haben. Aber die wollen nicht so eine generelle Einführung haben. Wie funktioniert jetzt das Internet? Dies ist KI und so benutzt ihr es und so benutzt ihr es nicht. La 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 la. Die wollen halt wissen, hey, ich habe jetzt hier, also random Beispiel, ja. Also hier, wenn man bei SpongeBob den Ausweis, da ist da irgendwas drauf und das führt dann zu Epstein Island, wenn ich das im Internet eingebe. So. Und da ist eine ganze Geschichte dahinter, das kann man mit denen dann aufdröseln über eine Stunde, wenn man sich die Zeit nimmt. Aber das sind die Fragen, die so eine Rechercheschulung dann tatsächlich spannend machen, weil man muss tatsächlich, weil das halt so fragmentiert ist, diese Erfahrungen, die die Kinder im Internet machen. Ja, oft nicht nur die Kinder wohlgemerkt, sondern wir alle. Mhm. Ja.
Kurze Erklärung zum Thema SpongeBob und Epstein Island. Es gibt im Netz eine Verschwörungstheorie, dass SpongeBob angeblich für Kinder auf der Epstein Island geschaffen wurde. Das ist diese Karibikinsel, die dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehört hatte. Beweise für diese Theorie sollen angeblich sein, das Logo von Nickelodeon, also der Produktionsfirma von SpongeBob, das sieht wohl so ein bisschen aus wie Epstein Island. Und in der Serie SpongeBob gibt es eine Folge, da findet man die genaue Adresse von SpongeBob heraus. Das ist natürlich ein fiktiver Ort, aber die Verschwörungstheorie besagt, wenn man diese Adresse bei Google Maps eingibt, dann landet man auf der Epstein Island. Beides ist natürlich Quatsch. Aber es ist eine der vielen Fake-Geschichten, auf die Kinder und Jugendliche im Netz stoßen. Weiter jetzt mit dem Interview.
Man nimmt sich halt selten die Zeit, das wirklich aufzudröseln, was man da eigentlich sieht. Mhm. Ja, und man hat auch nicht die Geduld und man ist sowieso schon so gehetzt, wenn man schon mit diesem Medium zu tun hat. Das hat ja auch so eine pulsierende Dringlichkeit immer so, ne? Und da ist es ganz cool eigentlich, wenn man in der Bibliothek mal so einen Ort hat, wo man zum Beispiel in so einer Rechercheschulung so ein Beispiel mal auseinandernehmen kann und gemeinsam gucken kann. Man weiß es ja selber nicht, aber das ist ja auch mal ganz charmant, ne? Aber man kann sozusagen zeigen, wie, wenn man es nicht weiß, man es rausfinden kann. Klappt auch. Oder dass man dann zum Beispiel, was wir auch haben, das ist dann eher für Erwachsene, dass wir halt eine Digitalberatung haben. Das ist dreimal die Woche, das ist jedes Mal voll. Weil die ganzen Erwachsenen halt auch echt wahnsinnige Aufholbedarfe haben. Also man kann das ja auch alles nicht mehr überblicken. Da braucht man bloß mal ein neues Handy zu haben und nicht wissen, wie man das Adressbuch darüber zieht. Da geht es dann schon los. Ne? Das sind Schwellen, das sind überall Schwellen, die auch immer neu errichtet werden, weil sich dieses digitale Umfeld so rasant ändert, dass die Voraussetzungen, auch die infrastrukturellen Voraussetzungen im Hintergrund einfach sich ständig im Umbruch befinden und dass man da nicht hinterherkommt, das kann man niemandem vorwerfen. Mhm. Und da begleiten wir. Wir haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wir wissen auch nicht alles, definitiv nicht. Aber wir lernen halt mit und wir haben die Geduld, da auch mal was rauszugreifen und zu sagen, okay, so können wir uns da mal einen Reim drauf machen. Und das ist eigentlich so ein zentrales Ding, was unsere Arbeit mit kritischer Medienbildung auch ein bisschen zusammenfasst, was auch tatsächlich generationsübergreifend funktioniert als Grundansatz, weil es auch ein generationsübergreifendes Problem ist.
Okay, ja, also das heißt, die kommen mit Themen auf euch zu. Das heißt, ihr müsst euch wahrscheinlich für diese Rechercheschulung und alles immer gar nicht so viel selber ausdenken, weil die Themen ja schon fast so auf dem Tisch liegen.
Ja, also man könnte das fast so machen. Wir bringen natürlich was mit und die Schulen bringen auch was mit.
Ja.
Also die Schulen wollen natürlich auch gerne, dass die Kinder lernen. Ich sage immer die Kinder, aber ja, die SchülerInnen halt lernen, dass KI halt ein Werkzeug ist in der Tradition unseres wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens, unserem demokratischen Lesen, ne? Und nicht zum Beispiel ein Vertrauter.
Ja.
Jemand, dem man vertraut einfach so. Vielleicht auch jemand, dem man sich anvertraut, weil er einem nach dem Mund redet. Mhm. Ne? Das sind ja auch Sachen, die können auch potenziell schwierig werden. Mhm. Also, dass man das einschätzen kann als Werkzeug, das möchten die Lehrkräfte. Und die Schüler wollen halt ihre Erfahrungen da verarbeiten, die sie mit dem Medium machen, so à la Epstein Island in SpongeBob. Ne? Mhm. Und was wir gerne vermitteln wollen, das war ja auch mein Impuls, als wir jetzt angefangen haben zu sprechen, auch zu gucken, an welchem Punkt befinden wir uns denn eigentlich historisch? Denn bei den Jugendlichen ist es so, die sind ja so sozialisiert worden. Die kennen das gar nicht anders, als dass es Smartphones gibt. Die leben mitten im Epochenbruch und für die ist es aber Normalität. Die können gar nicht beurteilen, warum es niemanden gibt, der sich damit auskennt. Na, warum haben die Erwachsenen überhaupt keine Ahnung und überhaupt keine Antworten? Wieso lassen die sich so überrollen von diesem Kram? Wieso hat das keiner im Griff? Das muss man denen auch erklären, dass es da eine Geschichte zu gibt. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man das weiß. Und ich meine, wir sind jetzt so in unseren 40ern. Ich habe noch auf der Schreibmaschine schreiben gelernt und mein erstes Word-Dokument war so eine totale Offenbarung, weil es aussah wie eine echte Buchseite. Yeah. Ja, ich hatte vorher so einen blauen Bildschirm mit weißer Schrift und wenn man was kursiv machen wollte, dann war die Schrift gelb und erst auf dem Ausdruck hatte man es kursiv. Also so war das noch, als ich ein Teenager war. Yeah. Und es hat sich so rasant verändert, man kann nicht erwarten, dass jemand, der jetzt 14 ist heute, das auch nur im Ansatz nachvollziehen kann, was da passiert ist.
Ich würde noch mal fragen, was ihr euch dann noch an Angeboten überlegt habt und was da gut funktioniert. Also wir haben jetzt gemerkt, es gibt diese Recherche-Workshops oder diese offenen digitalen Sprechstunden, wenn ich jetzt noch mal so betiteln kann. Du hast mir auch erzählt, ihr habt viel ausprobiert, auch noch, also nicht Jugendliche, sondern Kinder. Wie kann man Kindern eigentlich diese Welt erklären? Da fand ich ganz spannend im Vorgespräch, dass du gemeint hast, dass ihr versucht, eigentlich sozusagen die Geräte rauszulassen und denen das sozusagen eigentlich ohne Bildschirme zu erklären. Ja. Vielleicht kannst du da noch mal sagen, was ihr da macht bei quasi noch, also wie alt sind die? Und
Kita, Grundschule, ja. So. Also wir haben natürlich schon gemerkt, wir müssen sehr differenzieren. Kinder und Jugendliche sind definitiv unterschiedliche Zielgruppen. Und bei den Jugendlichen, die wollen sich selber ausprobieren, die wollen halt wissen, wie sie agieren können, wie sie anfangen können, erwachsene Souveränität auch mal zu leben selber. Das heißt, was wir bei denen machen, wir betonen den Werkzeugcharakter der Medien. Ja? Also Coding beispielsweise oder VR-Brillen-Workshops oder eben solche Desinformations-Workshops, wo man tatsächlich mal so Fakes baut, um zu sehen, wie leicht das ist, ne? Und dass das deswegen schon nicht die Wahrheit sein kann. Und bei Kindern hatten wir in unserer Anfangsphase jetzt hier nach der Neueröffnung, hatten wir so eine Phase, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt auch mal wirklich diese ganzen Ressourcen, die es ja auch an der Stelle gibt, technische Ressourcen, auch mal irgendwie nutzen und gucken, wie das funktioniert. Und wir hatten da auch Konzepte und manche Sachen sind auch immer noch total schön. So kleine Bots zum Beispiel, das läuft super. Weil das auch schon Werkzeugcharakter ist, aber das können die Kinder auch super machen. Die können die gegeneinander fahren lassen, super geil. Ne? Ist Mini-Programmieren, aber halt kindgerecht. Aber bei den tatsächlichen Veranstaltungen haben wir festgestellt, dass eigentlich uns immer gespiegelt worden ist. Also eigentlich machen ja auch alle, wir sind ja nicht die einzige öffentliche Institution. Ja? Es gibt ja die Kitas, es gibt die Schulen, es gibt 10 Millionen Träger, es gibt die Elternhäuser. Und alle machen ja Medienbildung, ne? Alle beschäftigen sich damit, dass es diese Bildschirme gibt und dass das was ist. Und wir haben festgestellt, eigentlich finden die es gerade im Kinderbereich, sowohl die Kinder selber als auch die Begleitenden, ob das Eltern sind, ob das Lehrkräfte sind oder was auch immer, die finden es eigentlich ganz geil, auch mal wieder einfach was zu haben, wo die Technik keine Rolle spielt, wo es vielleicht auch mal ums Buch geht oder wo einfach mal ganz in Ruhe mit irgendwie Bauklötzen und einer Drehscheibe oder wie auch immer einfach mal so Verkehrssachen erklärt werden. Ne? Dann habe ich da so kleine Verkehrsschilder und so weiter. Und das finden die cool. Das ist haptisch, das ist nice. Wir haben das ja bei unseren Partizipationswänden auch, das ab und zu das Haptische, also das Stoffliche, wo ich einfach nur einen Stift nehme und was mache und dann ist fertig. Ne? Genauso bei den Kindern, die mögen das eigentlich einfach mal nur im Moment zu sein und gar keinen Bildschirm dabei zu haben, der irgendwas vermittelt. Und diese Unmittelbarkeit, die haben wir jetzt wieder angefangen zu betonen im Kinderbereich, weil wir gespiegelt bekommen haben, dass das eigentlich das ist, wo wir als eine Institution, die ja auch immer nur mal kurz reingeht und dann auch höchstens dann quasi selbstständig nochmal aufgesucht wird, aber wo wir tatsächlich zum Beispiel bei Gruppen Einfluss nehmen, das ist ja mal ganz kurz nur. Und da brauchen wir nicht halt noch einen weiteren Bildschirm hinzuzufügen, wenn das eigentlich gar nicht gewünscht ist.
Und was versucht ihr zu vermitteln? Also hast du noch ein Beispiel?
Da wird mal vorgelesen beispielsweise und die Bibliothek wird gezeigt als ein Ort, wo man einfach auch hingehen kann mit der Familie. Wir haben auch oft solche Sachen, da geht es dann um so Schwerpunktthemen, wo sie dann sich auch Bücher ausleihen hinterher, um das dann in der Kita oder in der Schule dann noch weiterzumachen. Also was weiß ich, Verkehr oder die Jahreszeiten, halt so Kindthemen, ne? Also Sachen, so ganz grundlegende Sachen, ne? Ein Rotkehlchen vielleicht, wie sieht's denn aus, ne? Hier haben wir Vögel. Das käme vor in solchen Sachen.
Okay. Wenn ihr hier ein Workshop-Format anbietet, wo es um den Umgang mit Medien geht, was ist es denn sozusagen, was am besten Falle bei den Kindern oder auch Jugendlichen ankommen soll? Also mit welchem, ich habe es jetzt mal genannt, Hilfspaket im Kopf, sollten die wieder hier rausgehen? Also welche Grundgedanken bei der Nutzung des Internets oder Nutzung von KI?
Ja, also wir haben festgestellt, weil einfach das Internet und diese digitalen Medien so umfassend unseren Alltag beeinflussen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, allgemein dazu irgendwas zu sagen. Sondern es geht bei uns jetzt zunehmend darum, bei spezifischen Themen spezifisch Hilfestellungen zu geben. Also zum Beispiel, ich hatte eben schon Rechercheschulungen erwähnt, hier wäre dann die Frage, hey, ich habe jetzt hier einen Rechercheauftrag, wie recherchiere ich denn, wie nutze ich KI dafür und wie nicht, was für Quellen oder Ressourcen außerhalb des digitalen Raums oder außerhalb des Chatbots, ne, stehen mir eigentlich zur Verfügung, wie behandle ich die? Also da kann man aus solchen Fragen schöpfen und kann dann einfach mal gucken, wo macht man den Input sinnvoll. Was wir jetzt zum Beispiel demnächst machen, wir machen zum ersten Mal ein kleines Stipendienfest, haben wir es genannt, wo wir so eine Mischung machen aus Input und Messe, wo Jugendliche, die jetzt so in der 11. Klasse sind, von der Schule aus einfach zu uns kommen und dann da durchgeschleust werden. Input, hey, was kann euch bei Bewerbungen passieren? Was für unseriöse Angebote? Hier, du kannst 1000 Euro jeden Tag verdienen, wenn du nur diese shady Sache machst. Ne? Und dann denken die, das sind Karrierewege. Ne? Wo das aufgegriffen wird und dann gibt es so ein Messeding, wo Azubi und Studienstipendien vorgestellt werden. Die Stipendiengeber kommen her. Oder solche Sachen wie die Lerncoaches. Wir haben Hausaufgaben und Lernhilfen in ganz vielen Bibliotheken in Neukölln. Und solche Ressourcen, das sind die realen Ressourcen. Ne? Und dann gehen sie halt raus und hier könnt ihr sozusagen KI nutzen, um so eine Stipendienbewerbung beispielsweise zu unterstützen. So benutzt ihr sie richtig und so falsch. Ne? Und dann gehen sie wieder raus und dann kommt die nächste Gruppe rein. Das probieren wir mal aus. Aber worauf ich hinaus will, das Internet kann man nicht vermitteln. Man muss immer kleine Details rausgreifen, weil es gibt keinen allumfassenden Konsens darüber, was das Internet ist, was das Internet tut. Es gibt so viele KIs, die unterschiedliche Dinge tun und die unterschiedlich genutzt werden müssen. Wenn man da irgendwie was Allgemeingültiges sagen würde, dann würde man sagen, ja, man nennt das alles KI und dann müsste man schweigen.
Ja, weil mein Gedanke war so was Grundsätzliches wie, wo recherchiere ich eigentlich, wer steckt hinter einer Information, wer hat das gesagt, ist es eine reale Person, gibt es da ein Impressum, all dieses, was man dann da irgendwie so rausfinden kann. Ist das was, was denen in Schulen dann irgendwie schon vermittelt wird? Oder,
das würde ich doch sehr hoffen, ja. Also ja, eigentlich ist das eine Schulaufgabe, sowas zu unterrichten. Wir machen es natürlich auch. Aber wenn es an uns delegiert werden soll, denken wir auch, also eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich ist das nicht unser Job.
Okay.
Wir sind ja eine Institution, wir sind nicht dazu da, Inhalte aktiv zu vermitteln. Mhm. Wir sind nicht dazu da, zu beschulen, sondern wir sind der Freiraum, wo man selber seine eigenen Interessen oder seine eigenen Haltungen, Projekte schärfen und ausarbeiten kann. Und dabei helfen wir. Ja? Wir sagen, guck mal hier, hier hast du eine Frage, du kommst nicht weiter. Wir schauen uns das mal kurz an und ich zeige dir, wo du fündig werden könntest. Manchmal schicke ich die zur wissenschaftlichen Bibliothek und sage denen, wie sie da so einen Walk-in-User-Ausweis bekommen. Habe ich auch schon gemacht. Mhm. Nachdem wir rausgefunden haben, warum das jetzt sinnvoll ist, warum sie diese Bücher zum Beispiel brauchen, zum Bermuda-Dreieck beispielsweise, ja. Da gibt es halt zum Beispiel bei uns jetzt nicht das Standardwerk.
Ja, klar.
Ja, aber wir verstehen uns eigentlich mehr so als Hub und weniger als jetzt das Orakel, das die Antwort gibt.
Ja, ich verstehe. Ja. Was sind denn so Momente, an denen du merkst, so, da hat es jetzt irgendwie Klick gemacht, das hat jetzt jemandem richtig geholfen, dass ihr da mit dabei wart und die bei irgendeiner Frage begleitet habt?
Das sind total unterschiedliche Situationen. Manche kriegt man mit, weil das hier so eine Gruppensituation ist, wo du dann plötzlich merkst, oh ja, geil, da gehen sie plötzlich mit, da sind sie still und hören zu oder die Haltung ändert sich, der Blick ändert sich. Dieser Aha-Moment ist ja sichtbar. Mhm. Also der Aha-Moment ist auch der schönste Moment für jeden, der in irgendeiner Weise mit Wissen zu tun hat und das liebt und anderen Leuten einfach auch ermöglichen will, zu merken, wie cool das ist. Wenn man da irgendwie so dieses Glitzern im Auge sieht, das ist natürlich einfach das Schönste ever. Dieser Funke, der wird nicht mehr satt. Wenn das einmal geweckt ist, dann kann das weitergehen. Aber auch als Bibliothekarin, die ich jetzt ein Setting für meine ganzen Main Characters, nämlich die Nutzenden, jeder einzelne davon, baue, dann habe ich auch so schöne Situationen, die mich überhaupt nicht betreffen, aber die schön sind. Zum Beispiel, wenn da so eine Familie, ich fand das einfach so lustig, da kam eine Familie mit irgendwie so einem halbwüchsigen Mädchen und so einer kleineren und alle schon so ein bisschen genervt, weil die Geschwister so gestritten haben. Und dann die Halbwüchsige dann zu der Kleinen, so, ich gehe jetzt in die Jugendbibliothek und du kannst nicht mit, du bist zu klein. Und dann ist sie mit erhobenem Haupte davon. Und das fand ich einfach so cool, weil die einfach diesen Raum so für sich in Anspruch genommen hat. Das ist irgendwie auch so ein Ritterschlag, dass sie jetzt schon in die Jugendbibliothek kann und das ist cool.
Ja, sehr schön. Hey,
Kannst du mir helfen, noch mehr gute Ideen zu verbreiten? Um meine Arbeit als Podcasterin zu finanzieren, nutze ich die Crowdfunding-Plattform Steady. Da kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst mich natürlich auch unterstützen, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Weil gute Ideen kann jeder von uns gut gebrauchen. Danke, dass du diesen Podcast hörst und danke für deinen Support. Und jetzt schnell zurück ins Interview.
Wie ist das denn eigentlich mit Eltern? Also Eltern sind ja auch in dieser Welt überfordert mit dem, was jetzt über ihre Kinder sozusagen auf sie zukommt, mit dem, was sie dort in den Medien, sozialen Medien erleben. Damit müssen die auch lernen, umzugehen. Habt ihr Formate, die sich an Eltern richten?
Ja, wir jetzt in der Gertrud-Junge-Bibliothek gerade nicht so viele, weil wir das alles noch entwickeln. Wir haben natürlich experimentell schon so Informationsformate gehabt. Wir haben aber auch festgestellt, dass das Sachen sind, die zum Beispiel Schulen oder Elternvereine eigentlich schon relativ gut abbilden. Also bei uns muss man eher gucken, was wählen wir uns aus innerhalb der existierenden Infrastruktur, was ist noch nicht abgebildet. Mhm. Es gab halt zum Beispiel keine Jugendbibliothek. Es gab keinen Raum, wo die einfach mal rumhängen können, ohne Input. Ja. Mhm. Und bei den Eltern gibt es wahnsinnig viel Input bei uns im Sozialraum. Es gibt auch tollen, sehr, sehr gut gemachten Input. Darauf können wir verweisen. Und was wir zum Beispiel machen, womit wir jetzt gerade rumspielen zum Beispiel, ist, die Eltern so ein bisschen heranzuführen daran, dass es eben zum Beispiel den Kinderbereich und die Jugendbibliothek gibt. Indem wir sowas wie Feste machen oder was wir dieses Jahr machen wollen in den Sommerferien, wo die Jugendbibliothek in der Regel einfach nicht genutzt wird, weil die Jugendlichen in den Sommerferien jetzt vielleicht nicht in ihrer Lernbibliothek rumhängen als allererstes, wenn es heiß ist. Ne? Da wollen wir die ganze Jugendbibliothek öffnen und einen Hitzeschutzort draus machen, wo halt gerade auch Familien mit kleinen Kindern, die jetzt mal nicht in den Urlaub gefahren sind, sich einfach aufhalten und da Zeit verbringen können. Und da ist Wasser und da ist Spielzeug und da ist Schatten und Platz. Ne? Und das ist auch eine Möglichkeit, Eltern auch ein bisschen die Gewissheit zu geben, hier gibt es eine Jugendbibliothek. Ich habe die mal von innen gesehen. Wir finden es auch immer gut, wenn Eltern mal die ersten Male mit ihren Jugendlichen kommen, einfach um sich das mal anzugucken, weil sie dann halt wissen, okay, wenn mein halbwüchsiges Kind halt sagt, hey, ich bin jetzt hier mal weg, ich bin in der Trude Jugendbib, dann wissen die, okay, alles safe, alles in Ordnung. Ja, da kann ich mein Kind auch hinschicken, da kann ich meinem Kind auch bedenkenlos erlauben, sich mit Freunden zu treffen, da habe ich kein Problem mit. Mhm. Und natürlich ist es ja auch eine Familienbibliothek, also der Kinderbereich ist ja auch wirklich auch mit für Eltern gedacht. Wir haben Stillzimmer, wir haben da gemütliche Sessel. Wir haben das ja auch alles wirklich für Eltern.
Ja, sehr gut. Und ansonsten Angebote für Erwachsene. Ich meine, so ein bisschen hast du ja jetzt das eine oder andere schon gesagt. Aber welche Themen macht ihr da noch auf? Jetzt natürlich wahrscheinlich nicht hier am Standort, aber ansonsten an den Standorten. Mhm. Was kennst du da an Formaten?
Naja, also ein ganz, ganz zentrales und prominentes Beispiel ist die Code Week, die jeden Herbst stattfindet, wo alle Bibliotheken der ganzen Stadt sich auch beteiligen. Und da, das ist richtig toll, das ist im Humboldt-Forum, das ist auch öffentlich, das ist wie eine riesige Messe zum Rumspielen und diese ganzen tollen Sachen, die in den ganzen tollen Bibliotheken, weil, ich meine, Bibliotheksleute in ganz Berlin und auch weit darüber hinaus sind einfach coole Leute. Ne? Also muss man auch wirklich einfach mal sagen, dass es total Spaß macht, mit diesen Leuten immer wieder zu tun zu haben und zu arbeiten, weil die halt auch so innovativ sind in ihren kleinen Bereichen und auch was für Ideen die kommen. Und das präsentieren die halt alles während der Code Week. Und zwar so, dass du es ausprobieren kannst, dass du gucken kannst. Also das sind halt auch immer so Gelegenheiten, wo man sich wirklich auch angucken kann, hey, was läuft da eigentlich? Was gibt es denn da eigentlich überall?
Okay. Hast du ein Beispiel, was du da mal entdeckt hast? Oder einen Workshop, der spannend war, dass ich mir es besser vorstellen kann?
Also zum Beispiel gibt es Schatzsuchen in der Bibliothek, die halt irgendwie mit dem Tablet funktionieren. Und dann kann man da so Bilder machen und lustige Memes draus machen. Und das ist eigentlich ziemlich witzig. Man kann auch zum Beispiel, was eine Kollegin mal vorgestellt hat, dass man so ein bisschen mit so Coding-Bausteinen so abstrakte Figuren gemacht und bewegt hat am Bildschirm. Also, dass man im Prinzip 3D-Animationen gemacht hat, aber super simpel, dass jemand, der noch nie 3D-Animationen gemacht hat, sich das ja nie für möglich gehalten hätte, dass ich eine 3D-Animation machen könnte, kriegt es halt in einer Viertelstunde so erklärt, dass ich eine Dreiviertelstunde da rumdaddeln kann, ja, und das auch einfach mal ausprobieren kann. Und so sind eigentlich all diese Formate angelegt, dass man ganz viele Sachen, die man so von Weitem mitkriegt, aber nie denkt, ach, das könnte ich ja nie, ne? Kann man nämlich tatsächlich sehr wohl. Und das ist eben auch die Stärke von Bibliotheken, dass dadurch, dass wir halt wirklich einfach so wahnsinnig auf Niedrigschwelligkeit von unseren Nutzenden auch gedrillt werden tatsächlich in unserer Arbeit, dass wir das auch tatsächlich machen. Die komplexen Dinge haben halt eben auch simple Zugänge. Und das Gröbste kann man da durchaus, so ein bisschen was kann man auf jeden Fall schon selber machen. Und diese Selbstermächtigung, der erste Schritt, das ist ja letztendlich unser Job.
Warum ist das wichtig, dass man jetzt als erwachsener Mensch versteht, wie Coding funktioniert? Warum braucht man das eventuell?
Das braucht man eventuell gar nicht. Aber eventuell will man es wissen. Eventuell würde man sich sicherer fühlen in seiner Weltwahrnehmung oder in dem, was man machen möchte mit dem Coding, was einem da ermöglicht wird, was man darüber besser verstehen kann. Vielleicht will man es einfach. Und das ist doch schon Grund genug. Es ist genauso wie früher Fotografie beispielsweise da war und man hatte überall die Fotolabors. Man will da einfach mittun. Man sieht das die ganze Zeit und will es vielleicht auch mal selber machen. Das finde ich einen total legitimen Impuls, das reicht schon. Und irgendwo muss man ja anfangen. Und diese Schwellenängste, diese Berührungsängste, man weiß ja manchmal gar nicht, dass man die hat. Ne? Weil man sich sein Leben vielleicht dann auch so sortiert, dass man in die Verlegenheit gar nicht kommt, dass einen mal fragt, na, kannst du hier auch coden? So, ne? Einfach mal einen Kontext zu haben, wo man es mal ausprobieren kann und vielleicht niemals erfahren hätte, dass man das eigentlich cool findet. Das ist doch schön. Das ist doch auch wieder so eine glückliche Fügung, wo man in der Bibliothek über was gestolpert ist, wo man nicht wusste, dass man danach sucht. Das reicht.
Nochmal ein Blick in deine Arbeit. Worüber freust du dich in deiner Arbeit? Oder gibt es so Momente, die dir zeigen, dass die Anstrengung, die man ja auch auf sich nimmt, gerade wenn man so ein Projekt hier aufbaut, dass sich das lohnt?
Ja, also das sind ganz viele kleine Momente. Wenn ich hier durchlaufe und da sitzen Jugendliche und die sind von 5. Klasse bis Anfang Studium und die sind hier alle und tun sich um und machen hier eigenes Ding und interessieren sich überhaupt nicht für mich, ja? Dann denke ich, das ist super. Das ist es, was ich will. Ich will, dass das deren Space ist. Und wenn sie sich genauso verhalten, wenn sie da entspannt sind und ihre Chips naschen von mir aus, ja, und dann miteinander rumscherzen und einfach im Vorbeigehen mal auf die Terrasse sich setzen und da ein bisschen rumlungern und dann wieder weitergehen, gar nicht reingehen, aber hier einfach schon so vertraut sind, dass sie denken, ah ja, genau, hier packe ich mich erstmal hin. Oder diese Whiteboard-Tische, die wir haben, vollkritzeln mit Vokabeln, die sie miteinander lernen und sich verewigen. Wir haben zum Beispiel so eine Wand über unserem, wir bieten Arbeitsmaterialien an, wenn man das halt vergisst, dann hat man es da. Und diese kleinen Moderationskarten oder so dieses magische Papier, das man in Wände kleben kann, dann bleibt das hängen an so Fensterflächen, haben wir festgestellt, dass es wird vor allem dazu genutzt, dass Leute sich verewigen. Und wenn solche Wände wachsen, das ist immer eigentlich schön. Wenn sie sich den Ort zu eigen machen, haben wir was richtig gemacht. Und das ist ein schönes Gefühl.
Ja, super. Nochmal zu dieser Eingangsfrage oder dem Eingangsgedanken, den ich hatte, dass diese Veränderungen, mit denen wir gerade lernen müssen, umzugehen, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass Menschen wieder anfangen, Bibliotheken zu nutzen. Aber es ist ja für viele Menschen noch gar nicht so selbstverständlich, in eine Bibliothek zu gehen oder sind noch nicht drauf gekommen. Was glaubst du, müsste noch passieren, dass die Bibliotheken wieder mehr in die Wahrnehmung der Menschen so reinkommen?
Naja, also wie du richtig sagst, viele Leute wissen gar nicht, wie sehr die Bibliothek mit der Zeit schon gegangen ist. Also, dass wir jetzt zum Beispiel keine Orte mehr sind, wo jede Menge Regalreihen sind und wenn sie da ein bisschen knistern oder laut husten, dass sie dann gleich einen scharfen Blick sich zuziehen und sagen, wir sind hier aber in der Bibliothek, wir wünschen hier absolute Stille. Ne? Also das, da sind wir ja weit von entfernt. Und was wir machen, ist zum einen kollektiv als öffentliche Bibliotheken auch flächendeckend, das haben wir alle gemeinsam, sogar international, halt einfach immer wieder zu erwähnen, dass unsere Arbeit was anderes ist und dass wir halt ein Ort sind für die Nutzenden. Und ganz lokal gesehen machen wir zum Beispiel Feste, Veranstaltungen, die halt einfach wirklich den Raum nutzen für alles, ne? Wir haben natürlich auch da das Glück, dass wir auch im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt sind, was mehr ist als nur die Bibliothek, also was auch eine Kultureinrichtung ist. Wir beteiligen uns an Festivals zum Beispiel über diesen Weg. Es gibt ganz viele Arten, wie man über uns stolpern kann, einfach dadurch, dass wir im öffentlichen Raum präsent sind und auch so aufsuchende Angebote, was ja auch ganz viel passiert, was auch Bibliotheksarbeit zunehmend prägt, dass man nicht mehr einfach nur in seinem Haus sitzt und hofft, dass die Leute zu einem kommen, sondern umgekehrt, dass man rausgeht und dann irgendwo halt seine Angebote macht. Und ich finde es dann auch besonders schön, und das, da kenne ich KollegInnen, die das machen, und das finde ich richtig toll, die dann zum Beispiel auch zu Leuten gehen, die nicht die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, die nicht die Möglichkeit haben. Also beispielsweise, dass Leute dann ins Seniorenheim gehen und da Leute, die nicht so mobil sind, einfach versorgen. Oder dass Leute ins Geflüchtetenheim gehen und da Familienangebote machen. Und einmal hat mir eine Kollegin aus Pankow erzählt, da waren sie da. Und dann sind dem Vater die Augen übergegangen, was seine Tochter für ein technisches Verständnis hat. Die hat das total gerallt. Das sind solche Sachen, die machen natürlich ganz viele von uns. Aber diese aufsuchende Arbeit, die wir zum Beispiel machen in Räumen wie Buko, wo wir das jetzt aufsetzen, weil Neukölln ist ja riesengroß. Aber wir haben 4 Bibliotheken nur, die sich entlang der U7 durch Berlin schlängeln. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt nur. Und dieser Riesenbezirk ist eigentlich gar nicht so richtig abgedeckt. Wir haben eigentlich gar keine andere Chance, als zu den Leuten zu gehen, weil die ansonsten gar nicht in den Genuss kommen, unsere Angebote überhaupt wahrzunehmen, weil es logistisch schon gar nicht geht. Mit 3 Bussen und weiß was ich dann noch Fußweg. Also naja, ne? Können sie auch in die Philharmonie gehen. Bei den Strecken manchmal.
Mhm. Bräuchte noch mehr kleinere Bibliotheksstandorte.
Ja, natürlich, natürlich.
Wir kommen langsam zum Ende und am Ende möchte ich mit den Gästen immer ganz gerne nochmal das Blickfeld wieder erweitern. Also wir waren jetzt bei der Arbeit hier in Neukölln und auch hier in der Jugendbibliothek. Und was ich immer ganz spannend finde inzwischen, wenn ich mit den Leuten rede, ist, dass ich immer merke, die haben noch viel mehr Einblicke in was passiert eigentlich in Deutschland? Was passiert eigentlich weltweit jetzt in Bibliotheken? Wo siehst du noch Ideen für genau dieses Thema? Umgang mit diesen medialen Veränderungen. Wie agieren Bibliotheken anderswo in Deutschland? Wie agieren Bibliotheken anderswo auf der Welt? Wo findest du auch noch Ideen, wo du denkst, hey, können wir uns davon was abgucken? Was ist berichtenswert?
Ja, so eine Sache, wo ich persönlich viel Inspiration herziehe, ist, dass ich beobachte, dass gerade im internationalen Raum Bibliotheken in Krisen, spezifisch sogar Katastrophenschutz, aktiv werden und da eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen, weil sie halt eben auch Orte sind, die wahnsinnig gut geeignet sind, eine Bevölkerung abzuholen. Es sind Orte für alle. Die sind auch so zoniert. Bei uns kann halt eine Familie unterkommen und es ist Spielzeug da. Man kann sich beschäftigen. Wir sind für Senioren ausgerichtet. Wir sind auch für Jugendliche ausgerichtet. Wir sind mobil in unserem Mobiliar. Wir sind halt einfach dadurch, dass wir sowieso schon für alle da sind, auch gut als Aufenthaltsort für alle ausgerichtet. Das geht. Wir sind eine Informationseinrichtung. Wir sind eine öffentliche Einrichtung. Bei uns funktioniert das Internet. Das sind in einer Krisensituation wichtige Eigenschaften von einem Haus. Und das wird tatsächlich auch so weltweit auch schon genutzt, dass Bibliotheken schon ihr bereits vorhandenes Engagement, nämlich sich wirklich immer ganz hardcore auf die Gesellschaft um sie rum und die Bedarfe der Leute um sie rum auch wirklich einzustellen, ja, das halt eben auch in Krisensituationen sich zu machen. Und Orte zu sein, die jetzt nicht irgendwie akute Krisenhilfe leisten, ja, aber eben Leute sind, die diese Krisen, die sich an neue Normalitäten anpassen können und eben die Leute abholen können, zum Beispiel solche Umbruchssituationen auch zu verarbeiten und beständig zu sein und Dinge zu bewahren, die halt nicht hinten überkippen sollen und einfach immer darauf zu bestehen, dass es sowas wie Menschenwürde gibt und dass das auch dich persönlich betrifft, weil du kommst jetzt hier durch die Tür und wir heißen dich willkommen erstmal. Also das sind solche Sachen, da finde ich es super inspirierend, wie andere Bibliotheken sich auch im Bereich Stadtentwicklung profilieren. Und da machen wir auch schon jetzt so ein bisschen mit, indem wir uns halt als Hitzeschutzort, weil wir haben ja hier wahnsinnig viele Hochhäuser, ne? Und wir haben hier auch wahnsinnig viele SeniorInnen, wahnsinnig viele Familien mit ganz kleinen Kindern. Und bei Hitze wird das halt gefährlich, ne? Und deswegen machen wir das zum Beispiel schon mal. Das ist niedrigschwellig, das können wir easy machen. Und Stichwort Information, weil ne, wir sind ja eigentlich bei dem Thema, wo ich da also viel lese, weil da auch tatsächlich jetzt gerade viel geforscht wird. Es gab ja von Kahnemann und Konsorten gab es ja dieses Konzept der Cognitive Bias. Ne? Also wir haben ja eingangs auch gesagt, es gibt jetzt nicht die Information sui generis, auch nicht die verlässliche Information sui generis, sondern es geht immer darum, wie kann ich es einordnen, wie erkenne ich Muster, wie füge ich einen Input in das ein, was ich schon habe. Und da gibt es jetzt wahnsinnig viele Forschungen dazu, seit Kahnemann und so weiter, die halt einfach sagen, okay, also wir haben da bestimmte Tendenzen, wie wir mit sowas umgehen. Wenn ich zum Beispiel schon mal eine Information gehört habe, dann werde ich, wenn ich als zweites eine andere Information höre, werde ich der erstmal mit Misstrauen begegnen. Weil mein ursprüngliches Wissen über das Thema erstmal anders ist. Ne? Was natürlich gerade bei Social Media, wenn ich da jede Menge Slop dann sehe, auch schwierig sein kann. Ne? Also man sieht sofort, was das auch ausmacht. Und es wird auch immer weiter verfeinert, diese Forschung darüber, wie einfach menschliche Wahrnehmung und Informationsverarbeitung funktioniert. Und das finde ich super spannend, weil das für unsere Arbeit einfach relevant ist. Die technischen Details sind fast schon sekundär. Also ich muss heute niemandem mehr erklären, wie unser Katalog funktioniert, weil notfalls kommt der und ich helfe ihm halt, wenn er was Konkretes sucht. Das ist jetzt nicht mehr das Problem, das ist nicht das, was die wissen müssen. Aber es ist halt schon hilfreich, wenn man überlegt, was ist denn nun tatsächlich für alle wichtig? Was wollen wir als Bibliothek jetzt eigentlich auch nochmal vermitteln über die Schule hinaus? Wo ist unsere Aufgabe, wenn wir uns mit so Cognitive Biases tatsächlich auseinandersetzen und da eben auch unsere Konzepte so ein bisschen drauf basieren, dass wenn wir die entwickeln, dass wir das zumindest im Hinterkopf haben, worauf wir da stoßen. Mhm.
Also das ist jetzt nur so etwas, womit du dich auch gedanklich beschäftigst, was deine Arbeit beeinflusst.
Ja, genau. Ja, ja. Aber das sehen wir natürlich auch überall.
Na klar. Mhm. So, Sonja, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Letzte Frage. Wir gucken noch mal in deine persönliche Bibliothek rein. Wo findest du gute Ideen? Also welche Bücher liest du gerne oder Filme oder Musik? Was inspiriert dich? Oder gibt es Menschen, die du besonders toll findest? Ja, wo findest du Ideen?
Ja, also den Sachbuchbereich hatte ich ja vorhin schon so angesprochen mit den Cognitive Bias Literaturen oder agiles Management. Das lese ich dann im Sachbuchbereich hauptsächlich. Oder, naja, gut. Ich lasse den Sachbuchbereich jetzt mal weg, sonst kommen wir hier vom Hundertsten ins Tausendste und gehen vielleicht auch, also was ich im schönen Literaturbereich total gerne lese zunehmend, ist halt Sci-Fi. Mhm. Eben genau, weil wir in so einer komischen historischen Situation leben, wo eigentlich vieles offen ist und wo man eigentlich wirklich, wo ich es total spannend finde, wie stellen sich Leute die Welt vor? Weil sie halt im Augenblick so gestaltbar ist und weil sie auch nicht nur Gestaltung erlaubt, sondern wirklich erfordert. Wir müssen jetzt halt alle mitreden. Wenn das hier demokratisch ablaufen soll, dann dürfen wir das nicht, da dürfen wir nicht passiv in der Ecke sitzen, sondern wir müssen halt mittun. Was ich total cool finde, sind so Sachen wie Afrofuturism, wo ich zum Beispiel Autorinnen mag wie Butler oder Okorafor, die einfach, ja, die nehmen sich die härtesten Situationen raus und fangen einfach mal bei Null an und gucken mal, was machen wir draus. Und ich finde halt da wirklich so Sci-Fis gut, die einfach ganz offen über diese gesellschaftlichen Fragen mal spekulieren, psychologisch realistisch oder realistisch genug, sodass man irgendwie denkt, ja, ne? Wenn man sich mit einer unbekannten Welt auseinandersetzt, dann kann das so aussehen und so, und man kann sogar, und das finde ich cool, wenn Geschichten darauf auch bestehen, dass es auch Sachen gibt an unserer Welt, die erhaltenswert sind. dass es eine Demokratie gibt, dass jeder von uns was wert ist, dass wir Menschen unterschiedlich sind und das auch sein dürfen. Das sind für mich so wirkliche zentrale Grundwerte. Und wenn die halt auch unter Stresstests in einem Sci-Fi einfach mal bewahrt werden und dann vielleicht mal eine ganz neue Idee kommt, wie man das denken kann alleine, ne? Das finde ich gerade irgendwie total, total schön.
Kann ich verstehen. Da kannst du mir gerne noch eine kleine Buchliste, eine konkrete schicken für die Shownotes. Und ja, freue ich mich drauf.
Ja.
Und ich danke dir sehr, dass wir in die Arbeit hier reingucken konnten, erfahren konnten, was Bibliotheken tun, welches Potenzial sie quasi haben, in dieser Zeit bei den Menschen zu sein. Vielen Dank dir.
Ja, danke, dass du auf uns zugekommen bist und dir die Zeit genommen hast.
Das war's für diese Folge in der Bibliothek der guten Ideen. Ich hoffe, du bist etwas inspiriert und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und falls du jemanden kennst, der auch von dieser Idee hören sollte, dann freue ich mich, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterempfiehlst. Und ich weiß, das machen wir heutzutage alle gerne per Social Media, per Messenger und so weiter. Aber ich habe da noch eine gute Idee. Miteinander reden ist viel schöner, als einen Link zu versenden. Also sag deiner Mama, deinem Nachbarn, deiner Freundin ganz persönlich, dass sie hier mal reinhören kann. Lasst uns gemeinsam gute Ideen verbreiten. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.